die Welt ist anders geworden, ne? Also früher dachte ich immer, das ist so eher Amerika mit Trump und so weiter, was uns hier nicht passieren kann, weil wir öffentlich-rechtlichen Rundfunk haben, anders geschützt sind. Aber mittlerweile ist das nicht mehr so. Und da ist die Gefahr da. Jetzt sehen wir jetzt ja auch in den aktuellen Konfliktzonen, wo dann einfach Informationsquellen nicht mehr richtig zugeordnet werden können, weil alle denken, aha, das ist ja jetzt irgendwie, wird mir dazugespielt in den sozialen Medien und da steht jemand und erzählt mir was und das sieht irgendwie seriös aus, aber das ist es nicht.
Peter und der Wald. Der Geopodcast mit Peter Wohlleben.
Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute spreche ich mit Claudia Kempfert. Sie ist Leiterin der Abteilung Energie, Verkehr, Umwelt am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, DIW, in Berlin und Professorin für Energiewirtschaft und Energiepolitik an der Leuphana-Universität. Willkommen, Frau Kempfert.
Ja, hallo. Vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Am Anfang interessiert mich wie immer Ihr schönstes Walderlebnis.
Mein schönstes Walderlebnis ist eigentlich immer, wenn ich im Wald bin, weil ich es liebe, die Ruhe und vor allen Dingen den Vögeln zuzuhören, wie sie erzählen und die ganze Tiere, die man da im Wald hört und auch begegnet. Insofern ist einfach der Wald für mich nicht nur ein Ruheort, sondern auch ein Ort, wo ich Energie tanke, Ideen durchdenke und einfach abschalten kann. Ja.
Das finde ich sehr schön. Vor allem Energietanken als Energieökonomin ist natürlich echt klasse.
Ja, also, aber es ist tatsächlich so. Es ist der Wald. Es gibt zwei Orte, wo ich Energie tanke. Das ist der Wald. Also wirklich, weil dort einfach die Ruhe da ist und man wahnsinnig viel Energie und Kraft kriegt. Also es ist einfach so, bei mir ist es so. Und der zweite Ort ist im Wind am Meer, wo ich im Gegenwind sehr gerne stehe. Gegenwind ist für mich Energie. Das ist auch mein Lebensmotto. Und das erlebe ich da auch so. Einfach, wenn man im Wind steht, gibt es unglaublich viel Kraft und man kann Energie tanken.
Also das passt. Das hätte ich eigentlich normalerweise jetzt ein bisschen später gemacht, aber wenn Sie von Gegenwind reden, den Sie genießen, dann gibt es natürlich auch einen übertragenen Sinn.
Genau. Also, ich fange mal, ich habe schon die Steilvorlage gegeben, mir, genau.
Ja, genau. Und vielleicht fangen wir aber trotzdem mal einen Schritt weiter vorne an. Ja. Sie haben ein Buch geschrieben, Schockwellen. Das ist ein Weckruf für die Energiewende, aber auch generell für Frieden in der Welt. Es hängt ja letztendlich alles zusammen. Und sie scheuen sich ja auch nicht, ihre Meinung klar zu äußern. Das finde ich übrigens toll. Erlebt man leider viel zu wenig auch aus der Wissenschaft. Also nicht, dass Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sich verstecken. Das passiert nicht. Aber sie äußern ihre Meinung wirklich deutlich. Ne? Und auch auf Twitter, ich gucke ja auch zu mal nach, wobei in der X heißt es ja jetzt. Und wir kommen zum Thema Gegenwind, bevor wir nachher vielleicht in einzelne Lösungsmöglichkeiten einsteigen. Das ist ja heutzutage typisch, gut, obwohl das hat es auch schon in den 70er Jahren gegeben, Stichwort Erdölindustrie, dass wenn man sagt, es muss sich etwas ändern, bestimmte Industrien müssen zurückfahren oder müssen sich umstellen, dann steht da irgendjemand auf, der oder die ihr Geschäftsmodell gefährdet sieht. Und was dann dazu gehört, ich erinnere mich an einen Spiegelartikel vom letzten Jahr, da sind ja einige Vorwürfe aufgetaucht, von wegen, sie würden ihre Meinung ständig ändern und noch viele andere Dinge mehr. Ich habe es mir mal deutlich durchgelesen und muss wirklich sagen, das kann ich vielleicht auch vorwegnehmen, wenn sie in der Wissenschaft Meinung ändert, dann liegt das daran, dass man neue Erkenntnisse gewinnt. Ne? Sonst würden wir heute noch denken, die Erde wäre eine Scheibe. Also das sind teilweise absurde Vorwürfe. Aber die Frage ist, wie gehen Sie persönlich damit um? Kriegen Sie das fertig, dass Sie das nicht allzu sehr anfrisst?
Ja, genau, am Meer im Gegenwind, wo ich ja da stehe und das ist für mich Energie. Also, es ist in der Tat so, dass mir das tatsächlich Kraft gibt. Je mehr da Gegenwind kommt, desto mehr sehe ich, dass ich oder wir auch an den richtigen Themen dran sind. Also, mein Hintergrund ist ja der, dass ich seit über 30 Jahren mittlerweile im Energiewende-Thema drin bin, sehr früh schon angefangen habe, auch im Studium mich damit zu beschäftigen, interessiert war an Klimawandel und an Energiewende. Und seitdem ich Studentin bin und dann gleich danach in der Forschung drin bin und das auch wirklich genieße, es als großes Privileg erlebe, dass ich das machen darf. Und so entsteht ja auch meine Geschichte als Wissenschaftlerin, die dann entsprechend auch am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung in der Öffentlichkeit Forschungsergebnisse präsentiert. Und da will ich jetzt gleich mit einem Mythos auch aufräumen. Wissenschaft ist keine Meinung. Ich weiß, dass es in der Öffentlichkeit so dargestellt wird. Aber genau, aber das, was ich da präsentiere, ist tatsächlich etwas, was Forschungserkenntnisse sind, die auch im großen Team entstanden sind, die dann aber für die breite Öffentlichkeit aufgearbeitet werden. Und das ist tatsächlich noch ein bisschen anders als an den Unis, die aber auch immer mehr das machen. Aber wir am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung sind da angehalten, das auch für die breite Öffentlichkeit zu erklären und haben da auch Mechanismen. Also zum Thema Wissenschaftskommunikation habe ich mal einen ganzen Artikel geschrieben. Da gibt es ja verschiedene Wege. Ich nutze da auch verschiedene Wege. Twitter ist ja jetzt nur eins für die ganz breite Öffentlichkeit oder auch Fernsehen oder andere Kanäle, wo eben sehr viele Menschen zuschauen. Aber das ist nur eine Facette. Also all das, was ich mache, ist wissenschaftsbasiert. All das, was ich äußere, ist auch wissenschaftsbasiert. Und die Mechanismen dahinter, Wissenschaft zu diskreditieren, arbeite ich in der Tat in meinem aktuellen Buch Schockwellen auf, in einem Kapitel, das heißt Merchants of Doubts. Also da geht es um Märkte des Zweifelns. Die sind nicht neu, es ist ein schönes Buch von Naomi Oreskes und Eric Conway, die das aufgearbeitet haben für die Tabakindustrie, für die Kampagnen gegen Rauchverbot. Ist hochinteressant zu lesen. 4 Jahrzehnte gab es da Kämpfe, wo dann die Wissenschaft diskreditiert wird und ganze Mechanismen ablaufen. Und die sind ähnlich beim Klimawandel genauso, die nach ganz ähnlichen Mechanismen funktionieren, wo dann eben bestimmte PR-Agenturen eingeschaltet werden, Wissenschaft diskreditiert wird, einfach auch Gegenpositionen dahingestellt werden. Also weil Sie jetzt einen Artikel da in dem Meinungsbeitrag des Spiegel erwähnt haben, zu dem ich mich auch in der Öffentlichkeit mehrfach geäußert habe, im Übrigen auf meiner Webseite, alle Mythen, die dort verbreitet werden, widerlege und auch sehr schlechter Journalismus leider an der Stelle zutage tritt, aber das ist dann eben so, da muss man mit leben. Aber diese Mechanismen, die dahinter laufen, sind genau die, die Sie auch beschreiben, dass es darum geht, alte Geschäftsmodelle möglichst lange aufrechtzuerhalten und die wissenschaftlichen Erkenntnisse, die jetzt ja dafür immer mehr belegen, dass wir wegkommen müssen von fossiler Energie, die werden torpediert, die werden angegriffen und dann eben auch als Person ad hominem, also wo es wirklich darum geht, Personen zu diskreditieren, um Zweifel zu sehen, Zweifel an Erkenntnissen, Zweifel an Wissenschaft und Zweifel an Personen. Und so funktioniert dieser ganze Mechanismus. Gibt es viele Facetten dieser Mechanismen, die ich auch in einem ganzen Kapitel aufarbeite, aber ich bin da selber auch betroffen, ganz sicher. Und deswegen habe ich es auch erwähnt in meinem aktuellen Buch, was ein sehr persönliches Buch auch ist, deswegen habe ich es geschrieben. Aber dieser unsägliche Spiegelartikel, der ist da wirklich nur ein unglückliches Unterfangen für ein sonst sehr seriöses journalistisches Medium, wo man sich wirklich fragt, wie das passieren kann, dass so unseriöse Artikel da erscheinen. Aber es gibt eben einen Mechanismus dahinter und den muss man da einfach auch sehen, ne? Der funktioniert. Wie halte ich dagegen? Genau, also durch die wissenschaftlichen Erkenntnisse, die wir haben und weitermachen, sich da auch nicht beirren lassen und auch wirklich deutlich machen an verschiedenen Stellen, wo man hier wirklich Mythen hat, die es zu widerlegen gilt.
Ist natürlich nicht ganz einfach und so ein bisschen, ich bin ja jetzt gerade aktuell wieder in einer ähnlichen Position, kann ich nachvollziehen, dass es Journalistinnen und Journalisten schwerfällt. Also aktuell zum Beispiel gibt es ein Meinungspapier, unter anderem von Forstwissenschaftlern, die sagen, also sinngemäß, wenn man Bäume vermenschlicht, gefährdet man den Wald. Und letztendlich kommt aber in einem weiteren Artikel auch raus, es geht um die Forstwirtschaft, die dann nicht mehr ungestört absägen kann. Und da sind auch Unterzeichner dabei, die zum Beispiel sagen, wenn man, also sinngemäß, wenn man Wald in Ruhe lässt und nicht Bäume absägt und neue Plantagen anlegt, dann stirbt der, dann ist der nicht mehr zukunftsfähig. Mhm. Das ist natürlich interessant, wo man sich mal fragt, wie funktioniert sowas am Amazonas, wie funktioniert sowas in Sibirien, aber worauf ich eigentlich raus will, das ist ein Meinungspapier und einer der Hauptinitiatoren tritt damit in der Öffentlichkeit auf und sagt, das ist eine Studie.
Ja.
So, mhm. Und das hieße ja, das ist forschungsbasiert, da sind Ergebnisse rausgekommen, die es aber nicht gibt. Also es gibt tatsächlich nicht, wir können da kein einziger Behauptung belegen. Und jetzt kommen wir zu den Journalisten und Journalistinnen, die müssten dann ja die Ursprungsstudie, beziehungsweise in dem Fall ist es ja in Anführungszeichen nur ein Meinungspapier, lesen und auch die Unterschiede verstehen und das Ganze verifizieren. Und das Ganze eben noch auf Englisch und mit Fachausdrücken und so weiter. Also von daher kann ich das verstehen. Nichtsdestotrotz würde man dann schon erwarten, dass es irgendwo einen Faktencheck gibt und irgendjemand mal die rote Fahne hebt und sagt, Moment, da gibt es ein Problem.
Ja.
Und das ist, also zumindest in meinem Fall, in Ihrem Fall ja anscheinend auch nicht. Ich habe es ja gelesen, Sie haben es auf Ihrer Homepage, die haben es ja gerade erwähnt, schön Punkt für Punkt mal dargestellt, was ist im Artikel behauptet und wie ist tatsächlich die Lage gewesen. Und das hätte man einfach recherchieren können, wenn man die Zeit gehabt hätte. Ne?
Ja. Naja.
Oder sich genommen hätte. Ne?
Genau, an der Stelle würde ich sagen, der Journalist hätte es gekonnt, wenn er gewollt hätte, aber er wollte nicht. Ja. Also das muss man auch mal dahin im Hintergrund sehen. Da kann man eben auch nur mutmaßen, welche Hintergründe dahinter sind. Die meisten, also der Großteil der Journalistinnen und Journalisten arbeiten seriös, aber haben oftmals keine Zeit, jetzt auch zu recherchieren und so weiter, so einen Faktencheck zu machen. Das gehört aber eigentlich zu ihrem Job auch dazu, das einzuordnen. Aber man muss an der Stelle sagen, Medien lieben auch Streit. Und wenn da einer auftaucht, der irgendwie das Gegenteil behauptet, das ist bei uns, da gibt es einige ältere Herren bei uns immer in dem Fall, die dann da auftreten und dann immer irgendwie das Gegenteil behaupten. Aber auch teilweise eben, was ja auch schwierig war in der Corona-Zeit, auch WissenschaftlerInnen, wo dann Journalisten ja auch dann keinen Unterschied sehen können, außer dass man sich fragt, ja gut, das ist jetzt ein Wissenschaftler, der hat aber zu diesem Thema noch nie geforscht, aber er äußert sich dann eben, sage ich jetzt mal, ein Lungenarzt zu Corona oder so, ne? Und, ja. Oder auch Viren und so weiter. Da gab es ja auch einige Fälle, wo man dann gesehen hat, dass eben auch dann einige sich da geäußert haben und die echten Expertinnen sich glücklicherweise auch in der Öffentlichkeit geäußert haben. Meistens ziehen die sich dann ja zurück und sagen, ich tue mir das da nicht an, warum irgendwie? Also da sind ja irgendwie dann nur seltsame Persönlichkeiten unterwegs und das ist aber das Ziel dahinter. Deswegen ermuntere ich immer alle WissenschaftlerInnen, sich da auch deutlich zu äußern und da in die Öffentlichkeit zu gehen, auch zu widersprechen. Aber die Medien funktionieren, wie sie funktionieren. Man muss schon einfordern, dass sie auch seriös funktionieren. Deswegen habe ich es auf meiner Webseite veröffentlicht und gehe auch teilweise dagegen vor, wenn es wirklich Falschbehauptungen sind. Die gibt es ja manchmal auch und sogar auch in seriösen Medien, wo man sich fragt, wie geht das eigentlich? Wie kann das passieren? So, aber selten. Sehr, sehr selten. Die arbeiten alle seriös. Aber was wirklich fehlt, und da gibt es so tolle Initiativen jetzt wie Science Media Center beispielsweise, aber auch immer mehr von den Institutionen an sich, dass eine Übersetzung stattfindet. Was erstmal ist Wissenschaft? Was ist eine seriöse Studie? Weil Sie ja auch gerade sagen, da ist irgendwie auf Englisch dann was erschienen, was keiner recherchiert. Was ist eine seriöse Studie? Was ist echte Wissenschaft? Was ist irgendwie eine Meinung, die eben nicht wissenschaftsbasiert ist, die wir alle machen können, aber sich fragen und einordnen müssen, ist das jetzt tatsächlich echte Wissenschaft oder nicht oder warum äußert das jemand und welche Interessen sind auch dahinter, aber wenn es jetzt so ein breiter Papier oder so ein Papier ist, wo Sie sagen, da sind jetzt verschiedene Unterschriften drauf, das wird in den Medien natürlich berichtet, aber eine Einordnung an der Stelle wäre dann schon auch wichtig, dass das entsprechend zugeordnet wird und bei uns kommt aber auch sehr häufig vor, dass unsere Studien jetzt auch schon seit Jahrzehnten, ich sage immer, wir lagen an den meisten Stellen richtig, immer für die Energiewende ja auch die Erkenntnisse gezeigt haben, zuletzt auch im letzten Jahr, was diesen Gaswirbel oder Gasmangellage, die wir eigentlich hätten haben müssen im letzten Winter, nicht stattfindet. Und dann eine Position war von den anderen vielen, die alle sagten, nein, die Lichter gehen aus, Blackout und es geht gar nicht ohne Gas. Und wir müssen ganz viel Gas aus Russland kaufen. In dem Moment, wo Russland den Gashahn abdrehte, sind keine Lichter ausgegangen. Und es ist genau das passiert, was wir auch vorher gesagt haben. Also es wird da eben auch Wissenschaft häufig ausgeblendet, aber dann eben denjenigen eher zugehört, die dann da irgendwie was Gegenteiliges behaupten. Und wenn dann noch gegenüber eine Person widersprochen wird, was ich ja mehrfach auch erlebt habe, meistens, im schlimmsten Fall waren es 6 Herren gegen mich, also 6 musste man da am Ende schon auffahren, die dann da in auch seriösen Medien sich da über mich abfällig geäußert haben. Da muss man sich schon fragen, was das soll. Das hat auch mit gutem Stil nichts mehr zu tun und man kann sich ja auch streiten über bestimmte Positionen, auch einen Diskurs führen, was ich auch sinnvoll finde, aber das hat damit nichts zu tun und da frage ich mich oftmals schon, warum nicht mehr von den Medien besser recherchiert wird oder warum da auch solche Foren gegeben werden. Darüber lässt sich dann ja nur spekulieren, aber am Ende haben wir auch mit den Medien meistens einen guten Weg gefunden, weil da sitzen eben auch jede Menge tolle Journalistinnen, also in jedem Medium und die leiden ja manchmal auch. Also insofern muss man da immer so ein bisschen abstrahieren. Ich kenne das aber, das ganze Spiel, kenne das jetzt schon seit 20 Jahren, kann es immer auch gut einordnen, aber jetzt wurde es sehr krass im letzten Jahr. Sie hatten den Spiegelartikel erwähnt, da gab es ja noch eine ganze Menge mehr. Ich hatte dann irgendwann eine Ausstellung davon gemacht, eine virtuelle Ausstellung von 13 Artikeln hatte ich am Ende. Und da konnte man dann Best-of auswählen, welche Schlammartikel den Leuten am besten gefallen hat und habe dann alle mal namentlich erwähnt. Danach war es relativ ruhig, aber ich sammle weiter. Also ich bin jetzt schon bei 16 an der Zahl. Also ist schon auffällig, was da draußen passiert. Und ich wundere mich auch, dass die Medien das nicht selber aufgreifen, aber so ist es halt, wie es ist. Die Medien selber, muss man dazu sagen, vielleicht noch ein Satz, sind ja häufig auch im Fokus eben dieser Angriffe, also je nachdem, woher sie kommen, aber häufig, gerade aktuell ist es eben sehr stark von den rechten Seiten her und den russischen Trollen und so weiter, wo das überall herkommt, Trollmaschinerien, wo die Medien selber ja auch stark im Fokus der Angriffe sind und sich auch nicht mehr auskennen, so was, wie sie darauf am besten reagieren sollen. Und wenn man das als Einzelperson erlebt, ist es dann auch nochmal krass, aber ich habe ja auch Institutionen hinter mir. Es gibt auch sowas wie Hate Aid, großartiger Verein, die einem da auch juristisch helfen. Also insofern, genau, lange Antwort auf Ihren Punkt. Ja, aber letztendlich ist es schon ein Thema, wo man auch mal 3 Sätze mehr zu sagen muss, finde ich so an der Stelle.
Ja, und vor allem verstehe ich auch besser, wie Sie sagen, Sie nutzen den Gegenwind. Also so weit, ganz so weit bin ich noch nicht. Also mir tut das schon immer noch weh. Mhm. Und für mich war immer die Frage, wehre ich mich dagegen öffentlich, dann greift so ein bisschen das alte Sprichwort getroffene Hunde bellen. Ne? Und so, wenn man jemanden mit Schlamm schmeißt, da bleibt immer was hängen. Das ist ja letztendlich auch so ein bisschen die Taktik. Und im Bereich Forst haben wir so ein bisschen die Sondersituation, dass die Forstwissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die allermeisten mal wenigstens ein Jahr lang Referendarin oder Referendar waren, bei Landesforsten, die größten Holzverkäufer Deutschlands sind, die größten Dienstleistungsgeber. Also das ist letztendlich die Branche. Und in der Öffentlichkeit gilt das aber als unabhängige Wissenschaft. Und wir leben halt immer wieder den Querschluss zur Forstbranche und das gipfelt dann eben in solchen Behauptungen wie, der Wald kann das selber gar nicht mehr ohne Försterinnen und Förster, würde der sterben. Das ist der oberste Forstwissenschaftler Deutschlands sagt das.
Ja. Ein Urwald, der dürfte es dann gar nicht geben. Ne? Also ich verstehe mal das Argument dahinter dieser Holzbranche, die dann da irgendwie meinen, sie müssten da irgendwie in ihrem Segment da irgendwie auf Nachhaltigkeit getrimmt was tun, aber es geht ja auch anders. Ne? Also es muss man deutlich abstrahieren.
Also gegen die Nutzung, ich bin ja auch gar nicht gegen die Nutzung, ich behaupte halt bloß nicht, dass es dem Wald gut tut. Ne? Ja, und deswegen muss man halt gucken, dass man es schonend macht, also es kommt auf die Menge an und diese ganzen Dinge. Nee, aber da wird tatsächlich dezidiert gesagt, sagt, ein Wald, der nicht gepflegt wird, ein Wald, wo keine Bäume abgesägt werden, ein Wald, wo keine neuen Bäume gepflanzt werden, der stirbt. Also wenn der das selber macht, das kann der nicht mehr. Das sind wirklich, also wortwörtlich heißt es, glaube ich, die Selbstheilungskräfte der Natur sind ein evidenzfreies Narrativ. Das sagt zum Beispiel der oberste Forstwissenschaftler der Republik, wo er sagt, also eigentlich ist es ja gerade das, was wir international versuchen, ne? Dass wir der Natur wieder mehr Raum einräumen. Natürlich kann man das hier und da unterstützen, aber in den allermeisten Fällen heißt das natürlich Hände weg. Aber das wird dann halt bestritten. Und jeder, der sich dagegen äußert, der kriegt sie halt ab. Ich in dem Fall ganz besonders. Das muss man dann auch abkönnen, keine Frage. Aber da gibt's halt diese Verstrickung, dass die Wissenschaft, die Aufsichtsbehörden und die Branche selber in großen Teilen in einer Hand sind. Das ist halt immer ein bisschen ungesund. Und es ist halt von daher, ja, gehen wir jetzt auch und auch ich, also bin ja auch nicht alleine, doch allmählich dazu über, da mal Gegenpunkte zu setzen, weil man sagt, Leute, es gibt massenhaft Studien und wenn ihr Wissen voranbringen wollt und sagt, das stimmt nicht, dann warten wir gerne und gespannt auf die Beweise und würden dann im Zweifelsfall natürlich auch unsere Aussagen revidieren. Das ist ja gar keine Frage, wenn es neue Ergebnisse gibt. Ich sage mal ein einfaches Beispiel. Ich habe bis vor, ich würde mal sagen, 8 Jahren die Meinung vertreten, wir müssen in Deutschland sehr viel mehr jagen, weil die Rehe und Hirsche die nachwachsenden Bäume abfressen. Mittlerweile gibt es tolle, erstmal eigene Erfahrungen. Es gibt zunehmend auch Forschung zu dem Thema, dass das logischerweise sich auch selber ganz gut regulieren kann. Und das ist etwas, was ich halt gerne mal ausprobieren möchte und sage, von daher glaube ich nicht, ne, das müsste man aber jetzt nochmal eben genauer untersuchen, dass Jagd in dieser Form notwendig ist. Und schon gibt es den nächsten Ärger, wo man sagt, naja, aber natürlich ändert man auch eine Meinung, wenn sich neue Erkenntnisse ergeben. Und das ist dann auch wieder nicht gut. Also
das ist ja trivial.
Ja, genau. Natürlich, logischerweise.
Nicht nur die Erkenntnisse, sondern auch die Gegebenheiten. Also das, was ja der angebliche Journalist über mich geschrieben hat im Spiegel, das war ja so absurd, an Absurdität wirklich nicht zu überbieten, weil wenn sich auch die Äußeren Gegebenheiten ändern, insbesondere auch die politischen Rahmenbedingungen, dann ist es doch klar, dass sich die Dinge verändern und dass das, was man da damals auch empfohlen hatte oder prognostiziert hatte, so gar nicht mehr eintreten kann, weil die Politik es verhindert hat, dass es so eintreten kann. Also das ist an Trivialität ja nicht mehr zu überbieten, aber dann zu behaupten, man würde Meinung ändern, ist schon krass. Und ich finde auch, er hat es da überzogen. Und dann wurde ja noch auf diesen Artikel sich bezogen an verschiedenen anderen, insbesondere auch in der Zeit, wo dann gesagt wurde über mich, ja, jetzt sei mein Stern am Sinken wegen dieses Artikels. Da habe ich dann erst auf meiner Webseite diese Einordnung gemacht, weil das ist schon krass, dass jetzt wirklich seriöseste Medien das für bare Münze nehmen, was wirklich nicht so ist. Aber genau, was sie sagen, es ist dafür da, dass irgendwie Schlamm geworfen wird und dann soll da irgendwie Zweifel gesät werden oder so. Oder das ist das, was da hängen bleiben soll. Aber da muss man dann eben auch einordnen. Das würde ich Ihnen auch empfehlen, einfach das einzuordnen und zu sagen, so und so ist es. Und das sind unsere Positionen und die sind basieren auf den verschiedenen Studien. Und das ist dann einfach so. Und ich meine, gerade beim Thema Umweltschutz, ich bin ja auch im Sachverständigenrat für Umweltfragen, wir diskutieren das ja auch und kennen auch die Position häufig der Forstwirtschaft. Wir treten ja auch ein für Umweltschutz im weitesten Sinne, eine kluge Umweltpolitik, aber eben Holzabfälle oder Naturabfälle, Bioabfälle im weitesten Sinne haben auch eine Möglichkeit einer energetischen Verwertung. Das zeigen wir bei unseren Studien auch, aber eben in sehr, sehr engem Rahmen. Und da gilt es dann immer auch wirklich sehr, sehr vorsichtig zu sein. Und wenn man jetzt irgendwie, ich sehe das auch mit großer Sorge, jetzt diese ganzen Genehmigungsverfahren irgendwie verschlanken will, ich bin ja sehr dafür, aber sofort irgendwie beim Umweltschutz ansetzt und sagt, ja, das kann man jetzt irgendwie alles abkürzen, dann landen wir wieder bei den falschen Prioritäten, denn es muss ja ineinander übergehen. Wir brauchen ja effektiven Umweltschutz. Dazu gehört eben auch Waldschutz und Forstschutz und die Einhaltung des natürlichen Waldes. Dafür ist ja jetzt auch die Biodiversitäts- oder Renaturierungsverordnung da in Europa. Da werden wir um jeden Wald kämpfen müssen, so, dass der erhalten bleibt. Das ist aber auch Vorgabe und nicht jetzt einfach nur irgendeine Meinung, die sich da irgendjemand ausgedacht hat. Das wird ja immer wilder. Also das muss man ja schon deutlich einordnen, ja.
Genau, und was ich persönlich auch irritierend finde, mal ganz vorsichtig ausgedrückt, ist eine Sache, die übrigens auch schon Alexander von Humboldt sehr schön beschrieben hat. Ich habe mir das mal im Original besorgt. So teuer sind die Bücher ja nicht, weil die damals ja auch eine irre Auflage hatten.
Stimmt.
Und ich finde es immer schön, wenn man die Original-Dinge aus der Zeit des Autors hat, in dem Fall. Der kannte zum Beispiel schon den Kühleffekt der Bäume, der kannte schon den Effekt auf die Niederschläge, also dass Wald für Regen verantwortlich ist und nicht die geografische Lage in vielen Fällen. Und das sehen wir in Deutschland übrigens auch sehr schön satellitengestützt, dass Wälder sich massiv runterkühlen im Sommer, also im Vergleich zur freien Landschaft, also Oberflächentemperatur, nicht im Schatten, 10 Grad im Durchschnitt geht's runter und eben eine deutlich erhöhte Wolkenbildung über Wäldern, obwohl Bäume vermeintlich Wasser verbrauchen. So, und das, wenn man dieses Ökosystem auf eine Rohstoffquelle reduziert, also selbst dann funktioniert die CO2-Berechnung der Forstwirtschaft nicht, dass die ja sagt, es wäre ein CO2-neutraler Brennstoff, was ja schon rein chemisch gar nicht sein kann. Aber diese ganzen anderen Aspekte werden völlig ausgeblendet aktuell. Sehe ich auch kaum oder gar nicht in politischen Diskussionen. Also mal abgesehen von der Artenvielfalt, wenn wir uns rein aufs Klima konzentrieren, fehlen da von drei Aspekten zwei. Und die Forstwissenschaft logischerweise blendet das aus und promotet halt den Rohstoff Holz, sodass wir aktuell die höchsten Einschläge seit, ja, im Prinzip seit 100 Jahren sehen in Deutschland. Holzeinschläge, und das bei einem Wald, der schrumpft. Und da sind wir halt wieder beim Thema Energiepolitik. Ich sehe es genauso wie Sie auch. Es gibt sinnvolle Nischen, also Reststoffverwertung, wo Dinge anfallen, Sägewerksreste, wenn in Müll, also wenn Dinge einfach nicht mehr recycelfähig sind, dass man sie letztendlich dann thermisch verwertet, sprich zur Energieerzeugung und so weiter und so fort. Alles super. Aber wenn Holz direkt aus dem Wald in die Kraftwerke gekarrt wird oder in die Pelletverarbeitung, dann ist das eben ein Punkt, der zur Überlastung der Ökosysteme führt.
Ja,
das vertreten Sie ja zum Beispiel auch nicht. Ne? Ja.
Genau, also ich meine, Sie haben jetzt verschiedene wichtige Punkte angesprochen, finde ich. Also einmal auch das Kühlende, gerade jetzt in Zeiten des Klimawandels, ist das natürlich total wichtig, auch für die Menschen. Wir haben kürzlich eine Studie im Rahmen des Sachverständigenrats für Umweltfragen veröffentlicht, wo wir auch die Gesundheitswirkungen von Klimawandel uns angeguckt haben. Und eine wesentliche Gefahr ist die Hitze. Und jeder kühlende Effekt, den wir haben, und sei es nur, dass man in den Wald gehen kann, ist absolut wichtig und auch wichtig fürs Ökosystem. Die Umweltministerin weist da schon auch entsprechend drauf hin und sieht eben auch die Notwendigkeit, dass der Wald eine CO2-Senke ist, gerade für den Klimaschutz. Und je mehr wir wieder abholzen, desto weniger Senkenfunktion haben wir da. Also auch die Aufnahme von CO2, damit wir eben weniger CO2 in der Atmosphäre haben. Auch das gehört ja dazu. Und die Wälder sind im Moment ja mehr und mehr kaputt. Also ich kenne niemanden, der mir immer ständig erzählt, oh, ich bin da und da lang gefahren und der Wald war total kaputt. Oh, ich war da und da im Urlaub, wollte wandern, der Wald war total kaputt. Das ist ja für alle sichtbar. Und das ist ja auch Teil eben der Wasserknappheit, Teil dieser Veränderung der Wälder, die nicht nur schrumpfen, sondern auch total kaputt gehen. Das kann ja überhaupt niemand wollen. Im Gegenteil, wir brauchen dringend gesunde Wälder. Aber noch ein Satz, weil Sie Alexander von Humboldt angesprochen haben, der wurde früher auch angefeindet. Der war auch so ein populärwissenschaftlicher Wissenschaftler, der ja tolle Vorträge hielt, auch in Berlin in den Seminarräumen, und das quoll über an Menschen, die ihn toll fanden, dahin gepilgert sind, dazu zugehört haben, weil er so toll reden konnte über seine Reisen und die Beobachtungen, die er da gemacht hat als Naturforscher. Und der hat eine ähnliche, also der war genauso wie wir, dass er eben da gerne drüber sprach, auch in der Öffentlichkeit, und dafür auch angefeindet wurde. Also das da schließt sich der Kreis so ein bisschen. Und da haben wir, glaube ich, aber auch ein gutes Vorbild, so wie man das gut machen kann und am Ende des Tages nur das zählt, was eben auch die wissenschaftlichen Erkenntnisse zeigen und damit eben auch eine gute Legitimation haben von dem, was tatsächlich passiert.
Das ist ja tröstlich. Also das war mir jetzt so nicht ganz, also dass er hier und da mal Schwierigkeiten hatte, das schon, aber so war mir das noch nicht bekannt. Das ist ja schon mal tröstlich, dass man da quasi in einem 200 Jahre oder noch älteren Boot mehr oder weniger gemeinsam sitzt, wobei ich mich mit ihm ja gar nicht vergleichen möchte. Aber
nee, genau. Er steht über allen einfach auch als Naturforscher. Natürlich. Genau, das wollte ich damit nicht gesagt haben. So, aber ich meine nur, in dem Moment, wo man exponierter ist, gibt es dann welche, die das nicht so toll finden. Und das ist, glaube ich, in der Biologie des Menschen so angelegt. Und damit müssen wir auch leben.
Genau, damit müssen wir uns recht kommen. Und
ein Gedankengang, Entschuldigung, dass ich jetzt unterbreche. Er hat sich auch gegen die Sklaverei ausgesprochen und hatte damit erhebliche Feinde und damit auch wieder diese, was wir eben angesprochen haben, dass diejenigen, die auch an den Dingen festhalten wollen, die in der Zeit als wichtig erachtet werden, dann angefeindet werden. Und das war natürlich ein rotes Tuch für viele. Und deswegen wurde er auch entsprechend angefeindet. Also der hat was Ähnliches erlebt wie wir, nur eben in einer anderen Zeit.
Und das lange vor Beendigung der Sklaverei. Ne? Wann ist die abgeschafft worden? Ich glaube, Ende des amerikanischen Bürgerkriegs, ne? In den USA. Ja. Ne? Also in anderen Ländern möglicherweise noch später. Aber von daher ist wieder Geschichte wiederholt sich. Und wenn man, dann bleiben wir doch mal ganz kurz nochmal bei Alexander von Humboldt. Wenn man schaut, wie akribisch der gearbeitet hat und gleichzeitig wie enthusiastisch, was der alles auf sich genommen hat, das ist wirklich unfassbar. Und was ich fast noch unfassbar finde, der ist ja, glaube ich, wie alt ist der geworden? 87 oder so, relativ alt. Ne?
Da bin ich überfragt, aber er hat einfach tolle Sachen gemacht, ohne Frage.
Ja, und hat seine Gesundheit überhaupt nicht geschont. Ne? Deswegen komme ich nur gerade aufs Alter und das mit zu damaligen medizinischen Zuständen. Also das ist schon Wahnsinn, was der körperlich und geistig geleistet hat. Also für ein absolutes Vorbild.
Großartig. Ja.
Aber was ich noch, die Kurve wollte ich noch schlagen, weil das ist ja eigentlich was ganz Hoffnungsvolles, das Montreal-Abkommen vom letzten Jahr Dezember. Dieses 30-30-30, also bis zum Jahr 2030, 30% der Meeresfläche, 30% der Landfläche zu schützen, davon 10% streng, hieße in Deutschland, wir liegen aktuell bei 0,6% wirklichen Prozessschutzflächen, also Wildnis auf Neudeutsch. Was ja übrigens ein schöner emotionaler Begriff ist, wie ich finde, also wo nicht aktiv gemanagt wird, im Gegensatz ja zu den meisten Naturschutzgebieten. Also das, was wir in anderen Ländern wünschen, Brasilien, Indonesien, wo auch immer, mit dem dortigen Regenwald, dass da keiner mehr Hand anlegt. So, also wir müssten in den nächsten 6 Jahren in Deutschland 10% der Landfläche der Natur übergeben, sprich dem ungeregelten Prozess. Und da würde mich mal Ihre Meinung dazu interessieren. Wie soll das gehen?
Ja, also es wird die üblichen Konflikte geben. Wir haben das auch bei uns im Sachverständigenrat für Umweltfragen erarbeitet und werden da auch in Kürze ein Papier dazu herausbringen, dass wir uns natürlich auch da Gedanken machen und entsprechend die landwirtschaftlichen Flächen, die da im Moment landwirtschaftlich genutzt werden, zum Teil ja dafür dann vorgesehen sein werden, als auch andere Flächen. Unmachbar ist das nicht, aber wichtig ist, dass man das jetzt in irgendeiner Form durch Rahmenbedingungen begleitet, weil einfach nur so hinstellen und den Wunsch äußern oder entsprechende Vorgaben machen, heißt ja noch nicht, dass es in juristischen Schritten hier auch dann umgesetzt wird. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, der an der Stelle zählt und wie man entsprechend auch die Schritte in die Richtung macht. Das wird jetzt auch ein knallharter Aushandlungsprozess und wieder ein konfliktreicher. Denn da sind natürlich verschiedene Interessenverbände dahinter, die das alles so nicht wollen. Aber es geht auf jeden Fall in die richtige Richtung, weil alles andere, wir sehen ja, wo es hinführt, führt ja eher zu Zerstörung. Und da müssen wir wieder von weg.
Ja, also ich finde das toll. Also ich habe mich irre gefreut, als das unterschrieben worden ist. Sagen wir mal, für Länder, die noch sehr viel Primärwald haben, sind 10% natürlich nichts. Ja. Aber ich finde es gut, dass das Deutschland auch unterschrieben hat, ohne im ursprünglichen Sinne echte Urwaldflächen, weil für uns hier ist das wirklich hart. Auf der anderen Seite, wir sind ein reiches Land. Wenn wir das nicht machen, wer soll es dann machen? Mhm. Und der Zeitrahmen ist halt sehr sportlich. Also ich finde es interessant, dass Sie demnächst ein Papier dazu veröffentlichen. Bin ich wirklich gespannt, was drin steht. Weil nochmal, ich finde das toll, auch zeitlich wahnsinnig ambitioniert. Und man sollte nicht von vornherein sagen, das ist ja eigentlich unrealistisch. Ich denke, sonst wäre es auch nicht unterschrieben worden. Aber es wird natürlich, genau wie Sie sagen, zu denselben auch möglicherweise hässlichen Verwerfungen kommen, weil da stehen ja noch ganz andere Verbände dahinter. Ne? Also wenn Sie das Stichwort Landwirtschaft ansprechen, da muss ich sagen, da wird ganz einfach schon Angst und Bang werden, was da für Protestaktionen erfolgen. Wobei, das muss ja gar nicht so kommen. Ne? Das kann genau. Über also, Entschädigungszahlungen, über ne, 1000 Möglichkeiten.
Genau, Entschädigungszahlungen oder eben auch Möglichkeiten der ökologischen Landwirtschaft. Das ist ja nicht ausgeschlossen, dass man das auch miteinander verbindet. Also zumindest in der Form, wie man es auch lesen kann. Also da denke ich schon, dass es da Möglichkeiten gibt und auch entsprechende Schritte in die richtige Richtung gehen. Aber konfliktarm wird es ganz sicherlich nicht. Das sehe ich auch so.
Ja. Nee. Ich weiß nicht, ob Sie in dem Zusammenhang mit die Modelle auch von Professor Pierre Ewisch, mit dem ich auch zusammenarbeite, von der Hochschule Eberswalde, kennen. Da gibt es ja letztendlich, wenn man es mal ganz vereinfacht ausdrückt, die Möglichkeit, dass man Landwirtinnen und Landwirte zu Klimawirtinnen und Klimawirten macht, indem man sie zum Beispiel für die Kühlung der Landschaft bezahlt. Also irgendwelche Dinge, die sich leicht verifizieren lassen, zum Beispiel über Fernerkundung, automatisiert über ein Kataster abrechnen lassen. Und da wäre es eben so, je mehr Biomasse auf dem Grundstück ist, also arbeitende, aktive Biomasse, desto kühler wird die, wodurch man direkt einen Rückkopplungseffekt in Bezug auf Artenvielfalt und diese ganzen Sachen hätte. Mhm. Und die Menschen dann, wenn sie denn mögen, umsteigen können, zum Beispiel von, ich sag mal, Viehwirtschaft auf Klima- und Artenschutz.
Genau.
Und man das eben, das ist ja der Punkt, keine nächste Monsterbehörde erschafft, um das Ganze dann auch abrechnungstechnisch hinzubekommen. Also es ist halt wichtig, ne, zu wissen, es geht ja gar nicht so sehr um Zwang, sondern einfach nur um eine Umsteuerung von Subventionen zum Beispiel.
Genau, Umsteuerung von Subventionen zum Beispiel, das ist ein gutes Stichwort. Oder eben auch Anreize schaffen für eben solchen Ökolandbau. Und auch die, ja, ich meine, letztendlich geht es immer wieder darum, auch wegzukommen von der Massentierhaltung, von der großen Fleischproduktion, die wir haben noch immer, weil ein Großteil eben dieser Anbauflächen genutzt werden für Futtermittelproduktion. Und das kann man besser nutzen und anders nutzen. Aber das haben wir schon mal in einem anderen Gutachten, also wir jetzt im Rahmen des Sachverständigenrats für Umweltfragen, kürzlich vorgeschlagen, weniger Fleisch zu essen. Und da kamen auch die üblichen Schmähartikel in den entsprechenden Zeitschriften und Zeitungen bis hin zu Filmen, wo ich mich auch gefragt habe. Also da sind wir mittlerweile schon, dass man wirklich am rechten Rand in diesen Medien dann auch Filme schon produziert. Die Welt ist anders geworden. Ne? Also früher dachte ich immer, das ist so eher Amerika mit Trump und so weiter, was uns hier nicht passieren kann, weil wir öffentlich-rechtlichen Rundfunk haben, anders geschützt sind, aber mittlerweile ist das nicht mehr so. Und da ist die Gefahr da. Jetzt sehen wir jetzt auch in den aktuellen Konfliktzonen, wo dann einfach Informationsquellen nicht mehr richtig zugeordnet werden können, weil alle denken, aha, das ist ja jetzt irgendwie, wird man dazugespielt in den sozialen Medien und da steht jemand und erzählt mir was und das sieht irgendwie seriös aus, aber das ist es nicht. Und mit KI wird es noch schlimmer. Also da kommt was auf uns zu, was jetzt auch die Kommunikation angeht von solchen Themen. Und wenn es so konfliktreiche Themen sind, wie die, die wir jetzt hier gerade besprechen, da wird es dann noch schwieriger und noch komplizierter. Umso besser ist es, dass wir solche Podcasts haben wie diesen hier. Ich habe ja auch einen, aber auch Medien nutzen, die das ermöglichen, da einfach auch bessere Fakten zu schaffen und Möglichkeiten der Information für viele Menschen.
Ja, also das ist schon mal vielen Dank, Frau Kempfert. Ich würde mich jetzt gerne verabschieden, aber nicht ohne nochmal aufzugreifen, dass mir das mit dem Gegenwind, den Sie genießen und der Ihnen Kraft gibt, das würde ich gerne nochmal wiederholen, weil das ist wirklich was, was ich persönlich jetzt mitnehme aus dem Podcast, dass man den Gegenwind so genießt wie den Wind am Meer, weil es letztendlich natürlich bedeutet, dass da was passiert. Ne? Also auch wenn man nochmal sich ganz weit zurücklehnt und an Alexander von Humboldt denkt. Also es ist für mich ein schönes Potpourri, ein schönes Schlussfazit, den Gegenwind zu genießen, denn der zeigt, dass man an der richtigen Stelle steht.
Ja, also ich, genau, vielleicht nochmal zur Wiederholung. Also ich komme ja aus dem Nordwesten Deutschlands, da ist Gegenwindenergie. Also wir nutzen ihn auch energetisch und wenn man sich mal reinstellt, aber ich meine jetzt echten Wind, ich meine jetzt nicht irgendwie einen Wind, ja. Ich spreche schon von Wind, von den anderen vielleicht als Sturm bezeichnen. Von von dem spreche ich. Und der gibt wirklich viel Energie und Kraft, wenn man sich da mal reinstellt, merkt man das. Und so muss man es irgendwie auch sehen. So, das nur nochmal zur Einordnung. Ne?
Genau, sehr schön. Also das noch finde ich auf eine Art sehr beruhigend und auf der anderen Art, ja, man könnte sich ja auch umdrehen und mit dem Wind gehen, aber ich glaube, das wollen wir beide nicht. Und also ich für mich habe da wirklich jetzt einiges dazugelernt und werde mich weiter heftigstem Gegenwind stellen.
Das ist ja genau mein Lebensmotto. Also der Gegenwind gibt Kraft, aber der Wind dreht sich auch mal wieder und dann bekommt man Rückenwind. Und das ist durchaus auch eine Phase, die es gibt. Also da würde ich nicht aufgeben, weil das geht's ja auch. Also insofern, Entschuldigung, aber ich wollte es hier nicht in der Abmoderation ständig reinreden. aber an der Stelle nochmal wichtig zur Erläuterung. Ja. Jetzt bin ich ruhig.
Vielen Dank. Rückenwind, das muss man auch fairerweise sagen. Wir haben jetzt heute viel über Gegenwind geredet, aber Sie haben vorhin Ihr Team ja auch erwähnt, in das Sie auch eingebettet sind. Und das ist ja bei mir auch. Also ich bin in der Waldakademie in ein schönes Team eingebettet. Wir sind wissenschaftlich mit verschiedenen Fakultäten ganz gut eingebettet. Das darf man ja auch nicht vergessen. Es sind ja ganz, ganz viele Menschen, die einen mithalten im Gegenwind. Und dann, deswegen war das mit dem Rückenwind schon noch wichtig, ab und zu auch mal wieder Rückenwind geben. Und gesellschaftlich hoffen wir ja alle drauf, dass das irgendwann mal Rückenwind gibt, weil das sind ja grundsätzlich schöne Sachen, die da projiziert werden, da vom Handeln. Nicht in Bezug auf das, was aktuell mit dem Klima passiert und mit der Umwelt. Das ist hässlich. Aber das, was man tun kann, das verbindet. Und wenn es etwas besser macht, dann sollte das eigentlich auf längere Sicht Glücksgefühle erzeugen. Und da wollen wir hin, denke ich.
Genau, wir brauchen die positiven Geschichten, über die rede ich ja auch viel und häufig. Es geht um eine positive Zukunft, die wir erreichen wollen und die können wir auch erreichen. Und da gibt es verschiedene Wege. Also insofern bin ich da ganz bei Ihnen.
Ja, Frau Kempfert, vielen Dank. Weiterhin viel Kraft und irgendwo werden sich die Wege wieder kreuzen.
Danke Ihnen ebenso. Alles Gute. Tschüss.
Schön, dass ihr zugehört habt. Vielen Dank. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert doch den Podcast einfach auf RTL Plus, Apple Podcasts, Spotify oder irgendeiner anderen Plattform. Und über eine Bewertung bei Apple Podcasts würde ich mich hier auch sehr freuen. Übrigens könnt ihr dort auch gerne kommentieren. In der Podcast-Beschreibung findet ihr auch einen Link zur Waldakademie. Da könnt ihr mal ein bisschen stöbern. Und jetzt gibt's zum Abschluss noch etwas Waldatmosphäre für zu Hause. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal.